ARD. SWR Kultur. Forum.
Heute zum Thema Tore, Trump und Trinkpausen. Was bleibt von der Fußball-WM? Mit Carsten Umlauf. Hallo. XXL stand ganz groß über dieser Weltmeisterschaft und das sollte auch bitteschön jeder mitbekommen. Es war die größte WM aller Zeiten mit den meisten Zuschauerinnen und Zuschauern und mit dem größten Teilnehmerfeld. Von Frankreich bis zu den Kapverden gab es großen Sport, aber auch große Enttäuschung, wie zum Beispiel das Abschneiden der deutschen Mannschaft. FIFA-Chef Gianni Infantino hat die WM zu einer gigantischen Kommerzmaschine gemacht. Wie fällt die Bilanz dieser Weltmeisterschaft aus, kurz vor dem Finale? Darüber diskutiere ich mit diesen Gästen. Inga Hoffmann, Ressortleiterin Sport bei der Zeitung Der Tagesspiegel. Mit Max Jakob Ost, Sportjournalist und Host beim Podcast Der Rasenfunk. Und mit dem Sportjournalisten Oliver Fritsch von der Zeit. Herr Fritsch, Sie sind gerade in New York. Im Hintergrund hört man das auch immer ein kleines bisschen mit. Was überwiegt jetzt gerade? Die Vorfreude auf das Finale, das kommt? Oder eventuell schon das Gefühl, am Sonntag ist diese WM mit ihren weiten Wegen und ihren vielen Debatten, vor allem neben dem Platz, endlich vorbei?
Persönlich freue ich mich riesig aufs Finale, aber auch dann auf den Heimflug. Es war eine Giga-WM, auch was das Reisen betrifft und die Länge. Ich weiß, meine persönlichen Gefühle, die zählen ja jetzt nicht am meisten, aber es ist ja nicht mein erstes Turnier, aber es war mit Sicherheit das anstrengendste. Mhm. In dem Land selbst kann ich schon sagen, dass das Fußballfieber stärker geworden ist. Das ist ja kein traditionelles Fußballland, they call it Soccer, aber es ist ein Riesenereignis und das bekommt jeder mit in dem Land. Und jetzt hoffen wir mal, dass das Finale auch stattfindet, denn hier sind wir ja gerade von den Waldbränden aus Kanada beeinträchtigt. Es ist deutlich spürbar, es ist in der Luft, aber wie ich höre, soll es ja regnen in Kanada und dann stehen die Chancen wieder gut, dass es am Sonntag auch stattfinden kann, aber 100% sicher ist das noch nicht.
Ja. Können Sie schon sagen, was am Ende von diesem Turnier hängen bleibt? Sind es vielleicht bei Ihnen die kleinen Begegnungen vor Ort oder ist es am Ende doch eher die Gigantomanie des Turniers?
Es sind viele Sachen. Es gibt gute und schlechte Dinge, wie so oft im Leben. Was hängen bleiben wird, ist sicherlich die Begegnung der vielen Menschen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen. Ich weiß, die FIFA predigt gerne von Football unites the world und world comes together und Weltfrieden und so, aber es ist auch etwas dran und das ist spürbar hier im Land gewesen. Die Gastgeber waren überwältigt davon, dass die Schotten das Land vereinnahmt haben und die Biervorräte leer getrunken haben. Das ist etwas, das lange bleiben wird, ja nicht nur in den USA, wir waren ja auch in Kanada und in Mexiko, aber natürlich wird das auch überschattet bleiben, das Turnier vom Eingriff von Donald Trump im Fall Balogun, also wo die zwei Mächtigen ins Spiel eingegriffen haben, was auch viel Empörung ausgelöst hat.
Ja, da werden wir sicher auch noch drüber sprechen. Max Jakob Ost, Sie haben regelmäßig Podcast-Runden während der WM abgehalten. Was bleibt Ihnen? Sind es Schiedsrichterdiskussionen, Politisierung, die politischen Eingriffe?
Naja, ein Mix aus allem. Also natürlich kann man allein aus sportlichen Gründen sehr lang und breit über dieses Turnier sprechen, auch weil die Vergrößerung, die wir jetzt gesehen haben, ziemlich wahrscheinlich nur die Ankündigung einer weiteren Erweiterung ist, auf 64 Teams dann schon für den nächsten WM-Zyklus. Das Ganze drumherum finde ich persönlich aber dann doch noch relevanter. Also nicht nur die Inszenierung. Ich finde, wir haben jetzt dann doch eine US-amerikanisierte Form der Fußball-Weltmeisterschaft gesehen, eben in der ganzen Art und Weise, wie die Bilder erzeugt und produziert und inszeniert wurden. Im kleinsten Fall merkt man das an den vielen Promis, die eingeblendet wurden während der Spiele. Aber man kann das, glaube ich, auch an anderen Dingen festmachen. Und darüber hinaus hat das Ganze natürlich auch eine politische und soziologische Dimension. Und die war bei dieser Weltmeisterschaft ganz eindeutig zu erkennen. Sie wird immer mal wieder vom Sportlichen nach hinten gedrängt, ist aber für mich eigentlich die relevanteste. Also was haben wir gelernt über die drei gastgebenden Länder? Im Zentrum steht immer ein bisschen die USA, aber ja auch Mexiko und Kanada. Und das sind eigentlich eher so die Dinge, die ich glaube auch langfristig bleiben werden, wenn man das Sportliche ausklammert. Ansonsten erinnern wir uns natürlich alle an Lionel Messi und das Ausscheiden gegen Paraguay.
Inga Hoffmann, Sie sind gelernte Politikwissenschaftlerin. Welches Bild, welcher Moment hat sich bei Ihnen jetzt schon eingebrannt. Ist es auch das politische Drumherum wie bei Max Jacob-Ost?
Ehrlich gesagt, die Misstöne, die waren ziemlich laut. Es war ganz viel los, gesellschaftlich, politisch drumherum. Wir haben uns dann natürlich auch viel auseinandergesetzt. Und gleichzeitig fand ich es schon auch spannend zu sehen, wie die Fans trotzdem gefeiert haben. Also ich hatte das Gefühl, dass die Fans haben sich die WM von Trump, von Infantino nicht so richtig wegnehmen lassen. Man muss auch sagen, dass die ganz große Trump-Show, die ich ehrlicherweise vorher auch erwartet habe, die ist weitestgehend ausgeblieben. Also wir sprechen vor dem Finale. Es ist natürlich zu erwarten, dass Trump beim Finale dabei sein wird. Bisher war er aber nicht im Stadion, vielleicht auch aus der Befürchtung heraus, ausgebuht zu werden, dass es Proteste geben könnte. Aber das hat mich tatsächlich überrascht. Und ich würde sogar noch ein Stück weitergehen und sagen, diese kleinen und großen Stars, ich erinnere nur mal an den Torwart von Kap Verde, die haben vielleicht auch ein Stück weit Trump und Infantino die Show gestohlen. Und das hat mich tatsächlich auch positiv überrascht. Natürlich müssen wir über die ganzen Misstöne, über das gesellschaftliche Drumherum, wie Iran, wie die Ticketpreise, wie die Probleme mit den Visums sprechen. Trotzdem ist dieses Bild, die Fans oder viele Fans lassen sich das nicht so richtig wegnehmen. Das ist bei mir auch hängen geblieben.
Jetzt lassen Sie uns aber vielleicht doch erstmal über diesen Sündenfall in Anführungszeichen des Turniers sprechen. Christian Streich hat im Vorfeld zwar gesagt, er lässt sich das Spiel nicht kaputt machen von dem ganzen politischen Drumherum und dem, was vorher schon befürchtet wurde an Trump-Show. Letztendlich gab es diesen einen Moment, wo es eine rote Karte gab gegen Valerian Balogun, den US-Spieler, die dann nach Intervention von Trump zurückgenommen wurde, auch wenn jetzt keiner direkt sagt, so war es, aber so vermuten es alle und es hat diesen Anruf gegeben. Überschattet das am Ende doch die sportliche Seite des Turniers, weil es irgendwie doch ein Eingriff in den Wettbewerb war? Was würden Sie sagen?
Auf jeden Fall. Das überschattet definitiv das sportliche Geschehen. Es war ein Eingriff aus der Politik in den Sport, den es, würde ich sagen, in dem Ausmaß noch nicht gegeben hat. Es hat sich einmal mehr gezeigt, wie groß der Einfluss dieser beiden mächtigen Männer, Infantino und Trump, ist und wie schwindend der Einfluss der Fans ist, die beispielsweise aufgrund der hohen Ticketpreise nicht mehr reinkommen. Also ja, dieser Eingriff in den Sport, in den Wettbewerb, in das Wettbewerbsgeschehen war ganz, ganz gravierend und er könnte eben auch einen sehr gefährlichen Präzedenzfall geschaffen haben. Also die Frage ist, was kommt jetzt? Der Aufschrei war erst groß, jetzt hat er schon ziemlich nachgelassen, würde ich sagen. Es wurde überlagert von anderen Themen und die Frage ist, wie geht der globale Fußball damit langfristig um? Denn es könnten ja ähnlich gelagerte Fälle noch passieren. Man könnte sich daran auch ein Beispiel nehmen.
Ja, ich würde da gerne anschließen an das, was Frau Hofmann sagt, denn das ist schon bemerkenswert, dass dann doch letztlich eine relativ kleine Entscheidung, denn ich denke, wir alle sind uns einig, die USA als Gastgeber, so toll sie gespielt haben in manchen Partien, sie hätten es sehr wahrscheinlich nicht bis ins Finale geschafft und vielleicht wäre auch mit Balogun, beziehungsweise einem Balogun ohne dem ganzen Drumherum, so meine ich das jetzt, gegen Belgien schon Schluss gewesen bei dieser Weltmeisterschaft. Das heißt, sportlich gesehen ist das eigentlich eine weniger wichtige Entscheidung, nur eben das ganze Drumherum, glaube ich, war wirklich so eine Art, ja, Sündenfall ist ein großes Wort. Ich glaube, das passt aber in diesem Fall, denn das war auch meine Wahrnehmung, da wird mich auch nochmal die Perspektive von Herrn Fritsch vor Ort interessieren. Meine Wahrnehmung war, dass selbst bei den Fans des US-Teams da etwas gekippt ist und sie eigentlich auch so ein bisschen das Gefühl hatten, ihnen wird jetzt dieses Turnier entrissen, das bis dahin nur positiv geprägt war aus Sicht der USA. Und dann bekam das einen faden Beigeschmack, ein verdientes Ausscheiden, bei dem man aber auch Spiel nicht von dieser Entscheidung trennen kann. Balogun hatte da kaum Ballkontakte, kaum einen großen Einfluss. Also würde mich mal interessieren, Herr Fritsch, wie Sie das gesehen haben. Für mich war das tatsächlich so ein Knackpunkt, auch tatsächlich für die Fans vor Ort.
Ja, die Rechnung ging nicht auf von Trump. Also es hat den USA den Stecker gezogen. Das war mit Abstand das schlechteste Spiel. Es war keine Energie auf dem Platz. Balogun selbst hat jetzt ja auch angedeutet, dass ihn das eher bedrückt hat. Ich kenne das selbst aus meiner Karriere. Wir hatten mal, als ich Jugendlicher war, einen Schiri, der total für uns pfeifen wollte, wo man eigentlich denkt, naja, kann man sich ja drüber freuen. Aber er war so überzogen in seinem Handeln, dass wir so nicht gewinnen wollten. Und da haben wir mehr oder weniger das Spielen eingestellt. Die Unfairness, selbst wenn man der Profiteur ist, die hat in dem Spiel nichts verloren oder wenig verloren. Und das ist das Ergebnis von Trump und Infantino. Es hat nicht geklappt. Es war eine Niederlage. Die USA ist raus, was Trump wahrscheinlich egal ist. Aber Infantino hat auch einen politischen Schaden
Wie groß ist denn dieser einkassiert. Schaden? Ja, wie groß ist denn dieser Schaden? Also zwischendurch hatte man ja das Gefühl, er könnte ins Wackeln kommen. Aber ich hatte den Eindruck, Das ging vielleicht einen halben Tag oder einen Tag. Aber was würden Sie sagen, wie groß ist der Schaden, den Infantino und vielleicht die FIFA insgesamt davon trägt?
Also wir haben jetzt von DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf gehört, dass er sich dem Unterstützungsschreiben verweigert, was quasi schon ein revolutionärer Akt ist, wenn man für die, die Politik des DFB sonst kennt. Ich finde das gut. Ich glaube, dass das nicht so ohne weiteres vergessen ist. Man bedenke, dass selbst jemand wie Lothar Matthäus, sagen wir mal, ein Buddy von Infantino, sich da kritisch geäußert hat und auch gesagt hat, ja, da bleibt was hängen, so soll das nicht sein. Also das ist etwas, was nicht nur, ich sag jetzt mal, unsere liberale Blase aufregt, also sowas wie Korruption, schlechte, also kein Good Governance, fehlende Transparenz, das ist ja etwas für, nur für ein bestimmtes Milieu, für Empörung anschlussfähig, aber das hier, das betrifft die komplette Fußballwelt. Das findet niemand gut, außer vielleicht das Make American Great Lager, die das gefeiert haben. Ja. Aber die Fußballfans selbst, um die Frage noch zu beantworten, in den USA, ich glaube, die waren sehr gespalten und das hat zu dieser hohen Niederlage beigetragen. Da bin ich ziemlich sicher.
Ja, das hat man ja auch zwischenzeitlich gelesen, dass sie eben gar nicht mehr richtig unterstützen wollten oder zumindest nicht auf diese Art und Weise. Ich meine, dieser Spruch, die Wahrheit liegt auf dem Platz, der gehört immer noch irgendwie zum Fußball dazu und zu dem Nimbus, dass dieses Spiel auf Regeln beruht, die befolgt werden. Trägt die FIFA einen Schaden davon und kann man sich vorstellen, dass diese Entscheidung bzw. diese rote Karte und alles, was damit zusammenhängt, kein Nachspiel hat?
Ich bin da deutlich skeptischer als der Kollege tatsächlich. Revolutionär wäre es für mich, wenn sich die europäischen Verbände jetzt zusammentun würden beispielsweise und sagen würden, wir machen ja nicht mehr mit. Die FIFA, die WM ist auf die europäischen Spieler ja total angewiesen, sieht man daran, welche Mannschaften das in die letzten Runden geschafft haben. Und man muss ja auch sagen, Infantino möchte im kommenden Jahr wiedergewählt werden. Bislang gibt es nicht mal einen Gegenkandidaten. Die afrikanischen, die asiatischen Verbände haben ihm bereits die Unterstützung zugesichert. Also es sieht für ihn ziemlich gut aus. Ich glaube oder ich könnte mir vorstellen, wenn die USA noch weitergekommen wären, wenn gegen Belgien nicht Schluss gewesen wäre, dann hätte die Thematik uns auch noch länger beschäftigt. Die war aber relativ schnell vom Tisch. Und meine Befürchtung ist, dass dieses Thema uns jetzt nach der WM nicht mehr wirklich lange beschäftigen wird. Und man hat auch, finde ich, sich in den letzten Jahren etwas gewöhnt, in großen Anführungszeichen, an diese Kumpelschaft von Infantino und Trump. Also ich glaube, das war jetzt nochmal eine neue Ebene, das war jetzt nochmal eine andere Radikalität. Und trotzdem ist es halt eher die Spitze von etwas, was sich über Jahre aufgebaut hat. Ich erinnere an den Friedenspreis, den Infantino Trump bizarrerweise gegeben hat. Also wirklich überraschen dürfte es nicht. Und ich glaube, genauso wird es uns jetzt auch nicht mehr lange noch beschäftigen. Ich würde es mir natürlich anders wünschen, weil es nichts mit den Werten des Sports, mit Fairness beispielsweise zu tun hat. Aber ich befürchte, dass jetzt so ein bisschen die Dinge ihren Gang weitergehen werden.
Ja, osteuropäische Verbände oder Spieler, haben die so viel Einfluss in der FIFA, dass man sich vorstellen könnte, da bewegt sich was?
Naja, innerhalb der FIFA nicht, weil sie in der Minderheit sind. Und die FIFA ist eine Basisdemokratie mit 211 Mitgliedsverbänden, von denen ja auch die weite Mehrzahl, man mag es nicht glauben, bei dieser XXL-WM, aber ja nicht teilgenommen hat an diesem Turnier. Das heißt, die wurden auch nicht mal benachteiligt durch eine solche Entscheidung. Ich würde mich da der Skepsis von Frau Hofmann anschließen. Gleichzeitig auch, weil Infantino das durchaus dann doch wieder geschickt gemacht hat. Also man muss festhalten, hätte sich Donald Trump, wäre er nicht so stolz darauf gewesen, dass er persönlich das durch einen Anruf angestoßen hätte, dann wüssten wir bis heute nicht, wie das genau vonstatten kam. Und letztlich war diese Entscheidung auch ein Alleingang des Vorsitzenden der FIFA-Disziplinarkommission, Mohammad Al-Kamali. Auch da kann Infantino sehr, sehr einfach sagen, ja Moment, ich habe diese Entscheidung nicht getroffen. Und bei allem, was wir in der Vergangenheit gesehen haben, wie die FIFA funktioniert, würde ich davon ausgehen, das hat tatsächlich keinen längeren Effekt. Die einzige Möglichkeit wäre, außerhalb der FIFA etwas gegen die FIFA zu unternehmen, so wie es Frau Hofmann angekündigt hat oder angedeutet hat, eben mit einem Heraustreten einzelner Verbände. Aber das wäre auch finanziell ein enormes Risiko, denn man darf auch nicht unterschätzen, wie wichtig die Zahlungen sind, die alle Verbände, und zwar nicht nur kleine wie Cap Verde, sondern auch große wie der DFB zum Beispiel, die haben 10 Millionen Euro Verlust gemacht jetzt durch das frühe Ausscheiden. Also das Geld ist auch für die großen Verbände wichtig und das müssten sie erstmal mit einem eigenen Turnier in Anführungszeichen erwirtschaften können.
Ich glaube auch nicht, dass Infantino fällt. Aber ich glaube, dass es zumindest schwieriger geworden ist für ihn. Dass man ihn jetzt während der WM stürzt, war ja nicht zu erwarten. Aber ich denke schon, dass er Gefolgschaft einbüßt. Es hat sich einfach gezeigt, so funktioniert es nicht. Und es hat sich auch an diesem Beispiel Fußball-WM und dem Eingriff gezeigt, so machen das also unsere Eliten. Die Macht regelt das unter sich und setzt sich über Regeln hinweg. Das möchten wir nicht. Ja. Daher die Empörung. Das ist auch etwas, was natürlich so eine WM leistet, ja, dass wir darüber diskutieren, weil die ganze Welt zuschaut. Das ist eine größere Aufmerksamkeit als eine Fußball-WM, würde wahrscheinlich nur eine Marslandung noch erreichen. Ich hatte die Tage ein Interview mit Professor Joseph Weiler aus den USA gesprochen, ein EU-Rechtsexperte aus New York, und der fordert die EU auf zu handeln. Weiler war auch mal in der FIFA Governance-Kommission, ist dann ausgetreten, weil die Versprechungen, dass er da aufräumen darf, nicht gehalten wurden von Infantino. Ist schon 10 Jahre her, aber er ist ein Insider. Und ich glaube auch nicht, dass die UEFA die Revolution anstößt. Dafür ist die Fußballwelt zu passiv und konservativ oder feige auch. Das stimmt, aber es gibt noch andere Institutionen. Ich glaube, die Politik muss ran und Brüssel, da gab es schon lange Opposition gegen die FIFA, die war sehr klein. Vielleicht wird die jetzt größer und wir erleben da was.
Wenn ich da ganz kurz anschließen darf, also 72 Abgeordnete des EU-Parlaments haben tatsächlich einen Brief unterzeichnet, in dem eben eine weitere Untersuchung gefordert wird. Ehrlicherweise würde ich jetzt die Bedeutung eines solchen Briefes auch nicht so hochhängen wollen, aber es gibt auch die Klage einer NGO für Sport und Menschenrechte, und die hat tatsächlich die Ethikkommission des Internationalen Olympischen Komitees mit diesem Fall befasst. Also sportrechtlich wird es noch eine Aufarbeitung geben. Was das dann bedeutet und zu welchem Schluss das kommt, da muss man auch zurückhaltend bleiben. Aber tatsächlich diese politische Dimension, die gibt es in diesem Fall.
Ja, sehr. Also eigentlich ist der Fall ein Geschenk. Ja, wir ärgern uns ja eigentlich, also die Probleme gehen ja eigentlich viel tiefer, wie Alleinherrschaft, Korruption. Es gibt ja Dinge bei der FIFA, die uns viel mehr stören müssten. Aber jetzt ist nun mal der Fall eingetreten, dass ein Spieler spielen darf. Eigentlich ein Detail, wenn man sagen will. Aber Al Capone wurde auch wegen Steuerhinterziehung am Ende dran gekriegt. Ja. Es soll uns ja recht sein.
Ja, wir werden sehen. Also der Pate wurde jedenfalls, so gesehen, Infantino, immer wieder eingeblendet in den verschiedenen Spielen. Da hatte man auch das Gefühl, es gibt vertragliche Regelungen, dass es mindestens 2 bis 3 Mal pro Spiel passieren muss.
Kann ich bestätigen.
Ist es wirklich so?
Achten Sie mal drauf. Immer zwischen der 8. und der 13. Minute und zwischen der 55. und 63. Minute. Ich habe mit einem FIFA-Regisseur drüber gesprochen, den ich nicht namentlich zitieren darf.
Also so weit wollte ich gar nicht denken, aber immerhin. Ein anderer Aspekt, der politisch ist und gewesen ist an dieser WM und der immer noch nachhängt, den wollte ich jetzt im Detail noch ansprechen, ist der Auftritt von Argentinien, vor allen Dingen der Vorfall, der nach dem Halbfinale stattgefunden hat. Argentinische Spieler haben ein Banner entrollt, auf dem stand Las Malvinas son Argentinas. Die Falklandinseln sind argentinisch, also in Bezug auf den Falklandkrieg von 1982. Hat Sie das überrascht? Weil die Spieler halten sich ja sonst eigentlich mit politischen Botschaften zurück.
Ja, mich hat es tatsächlich ein bisschen überrascht. Was mich aber eher im Nachhinein noch mehr überrascht beschäftigt hat, ist die ausbleibenden Reaktionen darauf. Also ich musste nämlich an die EM Spanien gegen England im Finale denken, und da gab es auch den Fall, dass danach so ein Banner entrollt wurde, Gibraltar ist spanisch, und das hatte dann nämlich auch wirklich Konsequenzen für die Spieler, die das gemacht haben. Die wurden dann von dem nächsten Spiel gesperrt. Dieses Mal, Stand jetzt, von dem, was ich weiß, gab es da noch keine wirklichen Konsequenzen. Verstärkt eben mal wieder den Eindruck, dass Politik im Sport immer dann kein Problem ist, wenn es sozusagen in den Interessen von Infantino und Co. ist. Denn natürlich liegt Infantino und der FIFA alles gerade daran, ein mega gutes Produkt, das Finale, zu vermarkten. Und da sind sie natürlich auf die Top-Spieler angewiesen. Da soll es keine Zwischengeräusche geben. Insofern, mich hat eher das beschäftigt, was danach kam oder nicht kam. Überrascht hat es mich aber trotzdem ein wenig.
Und ich finde, hier gibt es einen Punkt, den man zumindest einmal erwähnt haben sollte. Die Art und Weise, wie mit all den Dingen, wie die Politik eingegriffen hat in dieses Turnier und umgedreht, wie das Turnier geprägt war von der Politik, da liegt eine rassistische Komponente drin, die zumindest benannt werden muss. Also wenn wir jetzt hier unseren Fokus zum Beispiel auf Länder Afrikas richten würden und wie da die Einreisemöglichkeiten war, wie da der Einfluss von Politik war, wir erinnern uns zum Beispiel an die politische Demonstration eines inzwischen weltbekannten Fans des Kongo, der auch zuerst nicht einreisen durfte, zum Beispiel. Spiel. Da haben wir eigentlich etwas sehr Vergleichbares. Es findet auch innerhalb des Stadions statt. Also das ist definitiv etwas, was bei diesem Turnier zu bemerken ist. Es gibt wahrscheinlich verschiedene Gründe dafür, unter anderem natürlich die US-Politik, die da ganz wesentlich mit eingegriffen hat. Aber wenn man sich nur auf diesen Kontinent beschränken würde, hätte man allein schon Dutzende, zigfache Fälle von Diskriminierung, von einem nicht nachvollziehbaren Eingreifen der Politik in den Sport. Letztlich der Afrikaschiedsrichter des Jahres durfte nicht pfeifen bei diesem Turnier. Das wollte ich an der Stelle nochmal betonen, weil mir ist das auch aufgefallen, wie eben jetzt mit diesem Fall Argentinien und den Falklandinseln eben zumindest Stand Freitagabend nicht umgegangen wurde von Seiten der FIFA. Ich würde die Behauptung stellen, wäre das ein afrikanischer Verband gewesen, afrikanische Spieler, dann hätte es da schneller Konsequenzen gegeben.
Naja, oder denken wir an den Iran, da worüber wurde viel berichtet. Müssen wir nicht mehr ins Detail gehen, aber da wurde ja sie hatte ja einen Wettbewerbsnachteil, ne, durch ihre eingeschränkten Aufenthalts- und Einreisemöglichkeiten und Auflagen. Das war sozusagen das Opfer dieses Turniers, auch in sportlicher Hinsicht.
Wir reden über die Fußball-WM, was davon bleibt oder möglicherweise bleibt in diesem SWR-Kulturforum mit Inga Hofmann, Sportredakteurin vom Tagesspiegel, mit Max Jakob Ost, Sportjournalist vom Podcast Rasenfunk, und mit Oliver Fritsch von der Zeit. Wir sind bei der Politik geblieben. Es lag nahe bis jetzt bei dieser WM und das wird uns begleiten in der zweiten Hälfte von diesem Forum. Ich wollte jetzt einmal ganz kurz auf das Sportliche zu sprechen kommen, weil irgendwie spielt es ja auch noch eine Rolle. Spanien und Argentinien stehen im Finale. Über Argentinien kann man viele Dinge sagen. Es ranken sich ja auch Verschwörungstheorien und so weiter darum. Aber erstmal das Sportliche. Haben Sie mit diesen beiden Mannschaften gerechnet und sind es letztendlich die Besten des Turniers, Herr Ost?
Ja und ja. Also es war mit ihnen zu rechnen. Es war jetzt nicht so, dass ich dieses Finale vorher getippt hätte. Das wäre jetzt natürlich eine Selbstüberhöhung, die völlig gelogen wäre. Aber dass Argentinien und Spanien mit zu den besten Teams dieses Turniers zählen würden, das war vorher so abzusehen. Und gleichzeitig kommt hier ja auch noch eine sportpolitische Komponente mit rein. Wir operieren bei dieser Weltmeisterschaft zum ersten Mal nach der Setzliste. Und nach der FIFA-Weltrangliste spielt hier eben Platz 1 gegen Platz 2. Und es ist kein Zufall, dass sie sich erst im Finale treffen. Denn so war zum allerersten Mal die K.O.-Phase konzipiert von der FIFA, dass eben genau etwas so möglich sein würde. Und zum Glück für die FIFA müssen wir das jetzt nicht groß skandalisieren, denn da treffen auch tatsächlich die beiden besten Teams dieses Turniers aufeinander, die mit ganz wenigen Ausnahmen, Argentinien hatte noch ein paar mehr als Spanien, auch relativ souverän eingezogen sind. Es sind auch zwei unterschiedliche Spielphilosophien, die da aufeinanderprallen. Und natürlich wird das Ganze auch überragt von einem Generationskonflikt, könnte man sagen, auf Superstar-Ebene. Also Lionel Messi, der ist uns allen bekannt, schon seit vielen, vielen Jahren. Aber auf der anderen Seite eben jemand wie Lamine Yamal, der ja auch eine Beziehung zu Lionel Messi hat. Das alles wird vor dem Finale so oft erzählt werden, dass ich es jetzt hier nicht nochmal rezitieren muss. Aber es gibt wirklich ganz, ganz viele sportliche Dinge, die dieses Finale zu einem sehr interessanten machen.
Und trotzdem, Frau Hofmann, hatte ich das Gefühl, je mehr das Turnier zu seinem Ende kommt, umso langweiliger werden die Spiele. Möglicherweise, weil sie auch taktischer geprägt sind und auch Härte noch eine größere Rolle spielt. Am Anfang war ja viel Kritik da auch an diesem großen Turnier. Es haben Mannschaften teilgenommen wie Haiti, Curaçao, Kap Verde. Am Ende muss man sagen, eine Bereicherung.
Ich würde tatsächlich sagen, ja, es war eine Bereicherung. Also man muss es immer im Kontext sehen. Ne? Die FIFA hat es vor allem aus Kommerzgründen erweitert, das Teilnehmerfeld. Die FIFA wollte damit Profit machen. Trotzdem muss ich sagen, fand ich es vorher teilweise ziemlich arrogant, ziemlich anmaßend, wie auch hierzulande über Länder wie Kap Verde, die zum ersten Mal teilgenommen haben, Curaçao, gesprochen wurde. Und ehrlich gesagt, das hat sich als falsch erwiesen. Also mich hat Kap Verde mit dem Torwart, wo sind ja total begeistert, die haben gegen Spanien einen 0-0 gehalten, die haben sogar sind sogar in die K.O.-Runde eingezogen. Also da muss man sagen, sportlich hat es aus meiner Sicht schon das Turnier bereichert, auch dass erstmal 10 afrikanische Mannschaften dabei waren, von denen 9 auch weitergekommen sind. Mich hat es begeistert und ich glaube, wir wurden da auch ein bisschen eines Besseren belehrt, obwohl man natürlich immer, wie gesagt, das im Kontext sehen muss, welche Beweggründe der FIFA dahinter stehen. Es war natürlich nicht nur sportliche, sondern erster Linie kommerzielle.
Ich möchte die FIFA dafür loben. Hab das auch schon vor dem Turnier getan.
Ja.
Das macht Infantino richtig. Ich weiß, die Kritik war groß, aber die hat sich nicht bewahrheitet. Ich stimme Ihnen beiden völlig zu. Das 0:0 Spanien-Cup Verde war ein Highlight des Turniers.
Absolut.
Ein 0:0 war ein Highlight. Man muss es so sehen inzwischen. Das Turnier fällt in zwei Hälften. Die erste Hälfte gehört den Kleinen, sage ich jetzt mal, und ihren Fans vor allen Dingen. Darum geht's ja. Und ihren Fans. Schauen wir mal nach Sarajevo, wie dort gefeiert wurde. Ein Land, was uns ja nahe liegt, weil wir viele Leute kennen, die damals nach Deutschland geflüchtet sind. Und die feiern jetzt ihr Team, Bosnien-Herzegowina, die es erstmals in eine K.O.-Runde geschafft hat und bis in die Nacht gefeiert. Die Bilder sind auch hier gezeigt worden in den USA. Also da entdeckt ein Land seine Identität und seine Liebe zu sich und identifiziert sich mit der Mannschaft. Das ist ja viel, viel wichtiger als das Sportliche, finde ich ja immer. Das hat ja eine politische Wirkung. Und die zweite Hälfte, die gehört dann den Stars und den großen Mannschaften. Und im Halbfinale sahen wir die vier besten Mannschaften der Welt. Ich glaube sogar, dass dieser Modus ihnen hilft, den Großen, weil sie ein, zwei Spiele mehr haben zum sich eingrooven. Es gibt keine Favoritenstürze in der Vorrunde, was eigentlich sonst immer der Fall war. Und damit muss man leben. Die Vorrunde ist ein bisschen wie die erste Runde im DFB-Pokal. Ja, da kommen alle weiter, es geht mal 9-0 aus, manche tun sich schwerer, müssen in die Verlängerung, aber es kommen die Favoriten doch irgendwie durch. Was gehört dazu? Es trifft sich groß und klein, es trifft sich die ganze Welt. Und die Stadien waren voll, also das war ein Erfolg. Und dass die FIFA Geld einnimmt, finde ich auch nicht verwerflich. Ja. Und wenn ich die Frage noch beantworten darf, das Finale, finde ich, ist das perfekte Finale, weil es sind die beiden Länder, die eine eigene Identität haben und die auch über ihre Landesgrenzen hinausstrahlen. Spanien ist das dominante Modell in Europa, man kann auch sagen in der Welt. Der Fußball ist Goldstandard, die Trainer dominieren und prägen Europa. Und Argentinien ist mit seinem aggressiven Zweikampfspiel das Modell in Südamerika. Denn Südamerika wurde mit der Ausnahme Brasilien nur von argentinischen Trainern gecoacht. Und die haben alle ähnlich gespielt. Sehr defensiv stark. Also Fußball als Existenzkampf. Insofern das folgerichtige Finale.
Ja, Max Jakob Ost, es gibt diesen Spruch, Angriff gewinnt die Spiele, Verteidigung gewinnt die Turniere. Stimmt es auch bei dieser WM? Herr Fritsch hat die defensive Disziplin angesprochen. Trotzdem gab es die Stars, die glänzen konnten, von Mbappé, Haaland bis letztendlich Lionel Messi auch. Also hat man auch am Ende State of the Art des Fußballs gesehen. Also auch irgendwie eine Ausstrahlung, die danach noch weitergeht, möglicherweise.
Also State of the Art sieht man bei Nationalteam-Wettbewerben eigentlich nie. Also Christoph Kramer hat im ZDF während der Viertelfinalspiele mal gesagt, so eine Weltmeisterschaft ist meistens der europäische Spitzenstandard minus 10 Jahre. Also vor 10 Jahren hat man so im Vereinsfußball gespielt. Ganz so weit zurückgehen würde ich nicht, aber da steckt eben schon ein wahrer Kern drin. Ich glaube, gerade in der Verteidigung haben wir noch nicht die aktuellsten Entwicklungen gesehen, die man eben bei Arsenal zum Beispiel sehen konnte in der Premier League und auch im Champions League Finale, nämlich ein absolut tiefes Verteidigen. Also letztlich Arsenal hat so gespielt, wie England ab dem 1:0 gegen Argentinien. Nur England hat es nicht umsetzen können, aus diversen Gründen. Da hat auch Fitness eine Rolle gespielt.
London spielen ja auch nicht nur Engländer.
Das ist eben auch wahr. Und das ist ja auch ehrlicherweise eine Geschichte dieser Weltmeisterschaft. Also wenn man sich anguckt, allein es gibt 99 Spieler mit französischen Wurzeln bei diesem Turnier. Und das, obwohl die Franzosen selbst nur einen 23- bis 27er Kader hatten. Aber also taktisch gesehen gibt es selten durch Weltmeisterschaften große Entwicklungen, außer, und das ist ein ganz wichtiger Bereich, was eben Schiedsrichterentscheidungen und Regelauslegungen angeht. Denn da nutzt die FIFA, so wie die UEFA übrigens auch bei ihren Turnieren, immer wieder die Turniere, die große Bühne, um Änderungen umzusetzen. Und das haben wir ja gesehen, das haben auch gerade die deutschen Fans sehr leidlich erfahren, weil da eben auch ein Tor zurückgepfiffen wurde nach einer komplett neuen Regelauslegung, die es vor diesem Turnier nicht gab. Dahingehend wird dieses Turnier definitiv prägend sein, im Taktischen ehrlicherweise nicht. Trotzdem können wir uns sehr auf dieses Finale freuen.
Das war der Angriff auf den Torwart, Angriff in Anführungszeichen, ne, vor dem deutschen Tor, was dann zurückgepfiffen wurde. Die neuen Regeln, die Countdowns, die das Spiel schneller machen sollen, die berühmt-berüchtigten Trinkpausen, die ja letztendlich für Werbezwecke eingeführt wurden. Wie hat Ihnen das insgesamt im Rückblick des Turniers gefallen?
Also die Trinkpausen, da haben sich meine Befürchtungen vorher bewahrheitet. Das sind eben eher, muss man wirklich sagen, Werbepausen. Ne? Die wurden dann.
Aber wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, ja. Ich hatte den Eindruck, weil am Anfang das Stichwort US-Amerikanisierung fiel, es ist auch wie so eine Art verordnete Timeout, wo nochmal Taktikbesprechungen stattfinden. Also aus sportlicher Sicht könnte das ja auch Sinn machen.
Auf jeden Fall, aber dann hätte ich auch gerne gesehen, was da besprochen wird und die Stimmung wahrgenommen und keine Werbespots gesehen. Und es war ja zum Teil auch wirklich so, dass in den USA bei Fox beispielsweise regten sich dann ja zu Recht auch Fans oder Zuschauende darüber auf, dass sie dann teilweise kleine Spielszenen verpassten, weil die zu spät zurückschalteten. Also ja, ich gebe Ihnen recht, dass es sicherlich, oder hat man auch gesehen, für die Taktik, für die Teams helfen kann, aber für uns ZuschauerInnen hat es meistens dann, hat man davon ja nichts gesehen, sondern dann die Werbespots. Insofern, ja, die Amerikanisierung war durchaus spürbar, gerade in diesen Trinkwerbepausen und man muss sich halt weiterhin fragen, also dass bei Hitze, dass im Aztekenstadion in Mexiko ganz, was sehr weit oben gelegen ist, dass da Trinkpausen wichtig sind für die Gesundheit der Spieler, das steht ja außer Frage. Mhm. Aber in klimatisierten Stadien, wenn sie am Nachmittag, am Abend spielen, wenn es schon kühler wird, bei durchaus erträglichen Temperaturen, dann braucht es natürlich keine Trinkpausen. Mhm. Und ich glaube, da wird es jetzt spannend zu sehen, wie sich das weiterentwickelt, weil natürlich die Sender auch gemerkt haben, wir können diese Werbeplätze gut verkaufen, haben möglicherweise damit sogar noch mehr Geld für die sehr teuren Pakete der Fernsehrechte der FIFA und zukünftig könnte die FIFA möglicherweise damit noch mehr Geld machen. Also genau, ich bin gespannt, wie diese Kommerzialisierung da jetzt womöglich noch auf die Spitze getrieben wird.
Und Herr Fritsch, hat das dem US-amerikanischen Fußball bzw. Soccer, wie er heißt, geholfen, zum Durchbruch geholfen? Die haben ja gerade bei konservativen Amerikanern ist er ein bisschen in Verruf, weil es ein Unentschieden gibt zum Beispiel. Das ist ja im amerikanischen Sport eigentlich gar nicht möglich. Das Kollektiv spielt eine größere Rolle. Ist das, wenn man jetzt mal auf die positiven Aspekte des Turniers blickt, eine gute Form von Entwicklungshilfe gewesen jetzt von der FIFA?
Also von dem Turnier wird sicher ein Impuls ausgehen. Ich glaube nicht, dass in diesem Milieu, das Sie ansprechen, große Erfolge, Marktgewinne zu erzielen sein werden. Aber die demografische Entwicklung in Amerika wird dem Fußball aber in die Karten spielen, ne? Durch Einwanderer, Hispanics, die Fußballkultur auch mitbringen. Die Entwicklung ist ja schon am Laufen und ein solches Turnier wird da sicherlich das noch deutlich pushen. Aber was braucht Zeit? Ne? Also Fußball, Fußball-Exzellenz zu entwickeln, muss man in Jahrzehnten denken. In den 70er Jahren hat die USA schon mal angefangen. Ne? Wir wissen, Cosmos New York, Franz Beckenbauer, Pelé und so weiter. Das war schon der erste Ansatz. Das nahm dann einen Rückschritt. Die 94er WM, auch in den USA, hat dann dazu geführt, dass eine Liga eingeführt wurde, 2 Jahre später. Ich nehme an, es wird hier einen deutlichen Fortschritt geben im Fußball. Ich nehme mal an, es wird Kooperationen geben mit Kanada, möglicherweise mit Mexiko. Wenn Sie ganz schlau sind, denken Sie an ganz Amerika im Sinne einer Liga, also Nord- und Südamerika. Da haben wir über 1 Milliarde Menschen. Das könnte dann ein Konkurrent werden für den europäischen Vereinsfußball. Mhm. Aber nicht morgen und auch noch nicht in 3 Jahren, sondern Fußball ist etwas, was man über Dekaden entwickeln muss. Daran sieht man ja auch die Ambitionen von Saudi-Arabien oder China, die bei diesem Turnier ja gar keine Rolle spielen, beziehungsweise nicht mal qualifiziert waren. China wollte Weltmeister werden 2030. Das geht nicht im Fußball. Fußball kann man nicht von oben verordnen. Das ist nicht top-down, sondern bottom-up, wie man sagt. Ja. Es muss Graswurzelbewegung her. Ja, sonst kann man im Fußball keinen Erfolg haben.
Das ist vielleicht auch das Stichwort, was uns so langsam mal auf den Blick auf unsere Seite des großen Teichs wenden lässt. Erstmal zu den Fans. In Deutschland war auch WM-Boykott ein großes Thema vor dem Turnier, während des Turniers, die Spiele nicht anschauen, vielleicht allerhöchstens in Zusammenfassung. Hat sich davon was niedergeschlagen letztendlich? Ist davon was hängen geblieben? Hat das irgendwas verändert? Das war ja auch bei der letzten WM schon Boykott ein Thema. Diesmal auch wieder aufgrund der politischen Lage, aufgrund der Migrationsbehörde, ICE und so weiter und so fort. Herr Ost, was würden Sie sagen? Bleibt davon was hängen?
Zum Glück gibt es inzwischen eine Studie, die meine persönlichen Beobachtungen unterstützt. Und zwar zur WM in Katar wurde tatsächlich untersucht, wie in frankophonen Ländern, also den Benelux-Ländern plus Frankreich, eben Menschen sich verhalten haben, die vor dem Turnier gesagt haben, wir wollen diese WM boykottieren. Und wie ist es dann eigentlich in der Realität gewesen? Und die Erkenntnis war so, wie es auch ehrlicherweise meine persönliche Beobachtung ist, sobald es sportlich etwas zu gewinnen gibt und sobald es sportlich wirklich auch wichtig wird, dann sind eben all die Boykott-Äußerungen, die man vorher gemacht hat, vielleicht dann doch Schnee von gestern. Und ich würde ehrlicherweise das auch für Deutschland konstatieren, was ja auch nicht schlimm sein muss. Fußball darf ja auch Eskapismus sein. Das ist eine ganz wichtige Rolle, die er spielt in unseren Gesellschaften. Sicherlich haben die Anstoßzeiten eine wichtige Rolle gespielt und das Abschneiden des deutschen Teams. Da kann man definitiv einen Drop-off Neudeutsch, also ein Einknicken der Quoten dann doch sehen. Danach gab es noch große Aufregung bei jedem DFB-Thema, aber nicht mehr für jedes Spiel, das danach noch stattgefunden hat. Aber im Großen und Ganzen war es nicht vergleichbar mit 2022. Bei dem Turnier war aber auch die sportliche Situation so anders als bei diesem, dass ich glaube, man kann das eigentlich auch nicht miteinander vergleichen.
Das würde ich auch aus Berlin so bestätigen, weil ich war auch hier öfter mal bei Public Viewing unterwegs, habe auch mit Leuten gesprochen und man hat schon gemerkt, dass es ein Bedürfnis oder eine Sehnsucht nach so einer Unbeschwertheit, glaube ich, diesen Sommer gab, auch angesichts der politischen Weltlage, angesichts von Krisen und Kriegen. Und mein Eindruck ist, dass für viele Fans so eine Gleichzeitigkeit gab. Also einerseits, also es geht eben beides. Man kann mit den Mannschaften mitfiebern, man kann sich auf das Sportliche konzentrieren und gleichzeitig trotzdem kritisieren, darüber Gedanken machen, diskutieren, was fernab des Spielfelds gesellschaftlich und politisch passiert. Und ich glaube, oder mein Eindruck war, dass diese Erkenntnis auch bei vielen Fans eingesetzt hat. Am Anfang gab es noch diese Fragen, kann ich das überhaupt gucken? Kann ich überhaupt da mitfiebern? Und als dann aber, wie der Kollege gerade gesagt hat, dieses sportliche Geschehen losging richtig und dass die WM trotzdem noch von den anderen Thematiken, von den Misstönen begleitet wurde, da fing aus meiner Sicht so eine Gleichzeitigkeit an. Und ich glaube, die lässt sich auch aushalten als Fußballfan. Mhm.
Was Sie sagen es, Frau Hoffmann, ne? Der Mensch braucht das. Wir brauchen ein bisschen Affektabbau. Man könnte auch gute Gründe finden, das Münchner Oktoberfest abzusagen. So viel Gewalt, so viel sexuelle Gewalt und die liegen da alle hinter den Zelten. Aber wenn man das macht, dann hat man in München Revolution. Das will ja auch keiner. Das ist auch die Funktion von Fußball. Menschen sind nicht nur rationale Wesen. Ja. Es braucht den Rausch, es braucht die Eskalation, die aber doch irgendwie noch im Rahmen bleibt. Und das hat sich auch bei dem Fußballfest hier gezeigt. Man muss auch sagen, ich habe nichts mitbekommen von irgendwelchen gewalttätigen Auseinandersetzungen. Denken wir mal an früher, wenn da englische oder auch deutsche Fans im Ausland unterwegs waren. Genau, Hooliganismus spielt hier keine Rolle. Mhm. Das kann auch mit der Gentrifizierung auf den Rängen zu tun haben durch die Ticketpreise. Mhm. Ja. Es kann auch diese Ursache haben. Man musste hier auch nicht die Fans groß trennen, hatte ich den Eindruck. Mhm. Die liefen gemeinsam zum Stadion. Ja. Also Peace on Earth, das trifft schon zu.
Das wäre sicher eine sehr schöne Botschaft am Ende. Ich will aber zum Schluss auch noch auf den deutschen Fußball schauen, nicht nur auf die deutschen Fans. Was bleibt für den deutschen Fußball? Auf jeden Fall ein neuer Trainer, der übernehmen soll. Die Suche nach dem Heilsbringer war kurz und sie wird ja wohl jetzt doch ziemlich sicher auf Jürgen Klopp hinauslaufen. Endlich, kann man sagen, nach vielen Versuchen. Wird jetzt auch alles gut. Wir haben gerade gehört, top-down kann man den Fußball nicht verändern. Es braucht Graswurzel. Macht sich Jürgen Klopp jetzt zur Spitze einer Graswurzelbewegung?
Ein schönes botanisches Bild, möchte ich erstmal sagen. Also wenn es eine Graswurzelbewegung geben sollte im deutschen Fußball, dann würden wir da meiner Meinung nach in 10 Jahren nicht über Jürgen Klopp sprechen, sondern auch über Jürgen Klopp, aber wir würden den Namen Hannes Wolf nennen. Mhm. Denn das ist die eigentliche große Umwälzung im deutschen Fußball, der eben ein komplett neues Konzept für den Jugendfußball und den Nachwuchsfußball entwickelt hat, das eben wesentlich sich darauf konzentriert, die Kinder und Jugendlichen Fußball spielen zu lassen. Und zwar möglichst viele Ballkontakte pro Training, auch mit individuellen Spielformen, in denen es zwar immer noch ums Gewinnen geht, das ist das, was Aki Watzke damals nicht verstanden hat, die aber anders aussehen als eben das klassische Training, das klassische Spiel. Diese Entwicklung gibt es, allerdings hört man da muss man nicht viele Anrufe tätigen, an der Basis gibt es da sehr, sehr große Meinungsverschiedenheiten darüber, ob man Fußball auch so spielen darf. Aber das ist die die Entwicklung, die es eigentlich braucht, nämlich tatsächlich über Trainingslehre und über die Art und Weise, wie Fußball hier vermittelt wird, nachzudenken. Die Effekte davon, die werden wir aber eben frühestens in 5 bis 6 Jahren sehen. Mhm. Das heißt, das hat mit Jürgen Klopp dann genuin auch nichts zu tun. Deswegen wäre meine Antwort darauf, die Graswurzelentwicklung, die kann Jürgen Klopp eigentlich gar nicht anstößen. Höchstens, indem er jemanden wie Hannes Wolf, zu dem er auch einen guten Draht haben soll, unterstützt. Das wäre natürlich sehr, sehr viel wert, dass sich dann auch so manches Murren an der Basis vielleicht legt.
Und doch wird er natürlich höchstwahrscheinlich die führende Figur im Männertraining übernehmen, der Nationalmannschaft. Welche Rolle spielt diese Figur Jürgen Klopp, der viele Sympathien hat, beziehungsweise hatte, der immer alles klar benennen konnte, sowohl als Experte als auch als Trainer von Borussia Dortmund, von Liverpool auch noch, war immer unterhaltsam, aber ist immer mehr auch zu einer ambivalenten Figur geworden nach seinem Engagement bei Red Bull mit sehr vielen Werbeverträgen. Frau Hofmann, welche Rolle wird er spielen und was erwarten Sie von ihm?
Also Sie haben vollkommen recht, sein Image hat sich in den vergangenen Jahren geändert. Ich würde trotzdem sagen, dass er bei einem Großteil der Bevölkerung immer noch als so ein Kumpeltyp, als ein Sympathieträger wahrgenommen wird, als jemand, der ja einem vielleicht ein bisschen angestaubten Image auch durchaus Emotionen verleihen kann, der da eine Leidenschaft reinbringen kann. Sie haben recht, der Bundestrainer ist während einer WM der wichtigste Mann im Land, vielleicht auch wichtiger als der Bundeskanzler, und der fungiert eben auch als Projektionsfläche für die Bevölkerung. Und ich glaube, da könnte er genau der Richtige sein. Sportlich natürlich, ich glaube, seine Qualitäten als Trainer stehen außer Frage. Er weiß, wie man ja einer angeschlagenen Großmacht auch den Glauben an sich selbst zurückgibt, hat er in der Vergangenheit in Dortmund, in Liverpool gezeigt. Man muss aber trotzdem auch sagen, Sie haben es gerade schon angerissen, dass sein Image durch die Beschäftigung bei Red Bull auf jeden Fall gelitten hat unter Fußballfans. Und ja, ich fand, er hat jetzt auch als bei Magenta während der WM teilweise auf manche Fragen so ein bisschen dünnhäutig reagiert. Da wird sich auch zeigen, wie er da als Bundestrainer sich verhält. Da muss er natürlich sich ein dickes Fell zulegen und da auch souverän mit umgehen. Da muss man sagen, das konnte Julian Nagelsmann ganz gut. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass diese ganze Debatte sich nicht nur auf den Bundestrainer verengt, sondern dass man grundsätzlich anfängt, über Reformen im DFB, die strukturell viel tiefer greifen müssen, wo es auch um die Führungsriege geht, wo es darum geht, ja auch mal Einfluss, Expertise von außen zuzulassen. Stichwort Parität wäre auch interessant. Genau, also ich glaube,
Parität, was betreffend?
Was die Geschlechter zum Beispiel auch angeht. Also es ist ja auch immer noch ein sehr männerdominierter Verband. Auch das sollte man endlich mal aufbrechen. Also ich glaube, um aus dieser strukturellen Orientierungslosigkeit zu kommen, braucht es mehr als Jürgen Klopp an der Trainerspitze.
Was ist ein Bundestrainer? Über dieses Amt sollte der DFB und auch gerne die deutsche Öffentlichkeit nochmal genauer nachdenken und auch da gucken, was sind die erfolgreichen Modelle im Ausland. Bei Julian Nagelsmann war das eine Karriereoption. Ein weiterer Punkt in seinem Lebenslauf. Mhm. Und bei den beiden Trainern, die jetzt im Finale stehen, Scaloni und De La Fuente, ist das eine nationale Aufgabe oder eine Lebensaufgabe. Die sind lange im Verband, die sind dort ausgebildet worden, die haben dort Jugendliche ausgebildet, identifizieren sich mit dieser Aufgabe und wissen, dass das eine langfristige Sache ist, wenn man Ideen und Spieler und Mannschaften entwickeln will. Mhm. Und erkennt man übrigens auch an ihrem Gehalt, ja, die deutlich weniger verdient haben als Julian Nagelsmann. Ja. Und aber deutlich mehr rauskommt. Mhm. Offenbar gibt es da vielleicht sogar einen Zusammenhang. Und da würde ich bei Thema Jürgen Klopp einhaken wollen. Ich würde sagen, es kommt drauf an, wie er die Sache annimmt, wie er seinen Auftrag begreift, ob er sich identifiziert, ob er zu einer Analyse kommt, was hier schiefgelaufen ist und die richtigen Schlüsse zieht. Ja. Weil in der Nationalmannschaft geht es um ein anderes Warum. Mhm. Im Vereinsfußball erleben wir durch die wirtschaftlichen Dynamiken in den letzten 20 Jahren eine Kommerzialisierung. Die ganzen Phänomene wie Skalierung, Kuratierung spielen da eine Rolle bei den großen Vereinen wie Liverpool, Dortmund, Arsenal. Aber in der Nationalmannschaft ist es ja was, man kann mal keine Spieler kaufen. Ja. Ne? Man muss mit den Mitteln da sein, die das Land hergibt. Ja. Es geht um Identität. Und Spieler spielen nicht für Geld in der Nationalmannschaft. Also auf keinen Fall in erster Linie, sondern sie spielen für ihr Land. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was in Deutschland die letzten 10 Jahre schiefgelaufen ist. Das ist vergessen worden. Und es braucht da eher einen pädagogischen Ansatz. Wenn Jürgen Klopp diesen in sich wiederentdeckt, dann bin ich optimistisch. Ja. Aber die Verhandlungen bisher bisher stimmen mich sehr pessimistisch.
Ja, Sie haben geschrieben, er muss Markenbotschafter für Deutschland werden. Ne? Das war der Schluss Ihres letzten Artikels. Das war das SWR Kulturforum zum Thema Tore, Trump und Trinkpausen. Was bleibt von der Fußball-WM? Mit Inga Hoffmann, Sportchefin vom Tagesspiegel, mit dem Sportjournalisten Max Jakob Ost vom Rasenfunk-Podcast und mit Oliver Fritsch, Sportredakteur von der Zeit, zurzeit gerade in New York. Mein Name ist Carsten Umlauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.